Also Selbstfürsorge bedeutet für mich, dass man sich kennt, dass man seine eigene Bedürfnisse kennt und seine eigene Integrität auch wahrt, oder? Um da Jesper Juhls Werte herbeizuziehen. Und das bedeutet halt, dass man auch selbstbestimmt vielleicht mal rausgehen darf, wenn das gerade notwendig ist. Aber wir sind halt in der Schule in einem durch und durch fremdbestimmten Rahmen und du weißt das auch, oder? Wir strecken auf, um zu fragen, ob wir aufs Klo dürfen. So. Und dann ist für mich einfach völlig absurd, dass man dann sagt, ja gut, jetzt brauchen wir einfach nur Schulfach Glück, bisschen Achtsamkeit, bisschen Selbstfürsorge, so, geht für mich in die falsche Richtung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Wüst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele bewegt: Lehrer-Burnout und die Gesundheit von Lehrkräften. Mein Gast ist Nils Landolt, Bildungsinnovator, Gründer des Lernhaus Sole und der Schulwandelstiftung, Speaker, Podcaster und Vordenker für Creative Learning und Vielfalt in der Bildung. Nils, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hey Ivo, ich freue mich auch riesig. Dein Podcast für mich natürlich klar auch eine Nummer, die ich schon lange verfolgt. Drum sehr, sehr große Freude, heute dabei zu sein. Danke.
Nils, du gestaltest Lernräume, die Menschen ins Zentrum stellen und setzt dich für Wahlfreiheit in der Bildung ein. Mit deiner Erfahrung zwischen Praxis, Politik und persönlichem Engagement bringst du eine einzigartige Perspektive auf die Frage mit, wie Lehrkräfte gesund und wirksam bleiben können. Bevor wir hier mit unserem Podcast-Gespräch starten, sage ich zu dir, so wie zu allen Gästen in meiner Podcast-Reihe, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Wo soll ich da nur anfangen? Es geht ja um didaktische Reduktion auch, richtig? Hä? Also von dem her kurz und knapp. Ich bin Papa von 4 kleinen Kindern und Lehrer bin ich mehr durch einen biografischen Unfall geworden und hatte dann schon innerhalb meiner ersten 3 berufstätigen Jahre vielleicht schon fast ein Lehrer-Burnout, oder? Und das war schon Freudscher, ein Lerner-Burnout, habe ich fast gesagt, oder? Weil das ist ja beidseitig oft. Und und darum fasziniert mich das Thema natürlich umso mehr. Ich habe dann irgendwann eine eigene Schule gegründet, weil ich dachte, ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wenn ich so arbeiten möchte, wie das für mich stimmig ist.
Nils, du hast eine interessante berufliche Biografie. Du sagst, da sind auch noch 4 Kinder, die auf dem Weg sind. Ich verbinde das ein bisschen mit eigenen Erfahrungen. Bei mir sind die Kinder schon größer, 18 und 28. Aber ich weiß natürlich, wenn die Kinder noch klein sind, das ist so das Dynamik- und Explorations- und Abenteuerzeitalter. Und ich habe zur Vorbereitung für unser Gespräch hier natürlich ein bisschen recherchiert und habe eine aktuelle Schweizer Studie gefunden bei Swiss Info. Und dort steht, aktuell fühlen sich rund 40% der Lehrpersonen Burnout gefährdet. Etwa 20% der Lehrpersonen berichten von anhaltender Überforderung. Und ich denke jetzt mal, obwohl viele Lehrkräfte ihren Beruf lieben, wie ich das bei dir auch spüre, ich höre aus meinem Netzwerk von Bildungsfachleuten immer wieder, die Belastung wächst. Auf LinkedIn, wenn ich deinen Post folge, lese ich dort, dass in verschiedenen Interviews von dir oder auf deinem Blog dich das Thema Schule, Gesundheit und Wandel wirklich auch persönlich interessiert und natürlich im Berufsfeld betrifft. Nils, gibt es irgendeinen konkreten, exakten Moment, an den du dich erinnern kannst, an dem du realisiert hast, so geht's nicht mehr, jetzt muss sich etwas ändern?
Hey, ja, also das war nach exakt 3,5 Jahren Berufstätigkeit. Also ich habe zuerst sehr erfolgreich eine Klasse geführt, also war auch sehr streng, aber trotzdem, wir hatten eine gute Connection, es war wunderbar. Die kommen mich auch heute noch immer wieder besuchen, zumindest ein Teil der Klasse. Und dann habe ich in eigentlich meinem Heimatort neu gestartet, weil ich in die Nähe wollte und bin total in die Wand gelaufen. Das war eine super heterogene Klasse. Ich wusste nicht, wie ich denen gerecht werde. Das war wahnsinnig schwierig. Der Beziehungsaufbau ist mit den meisten mega misslungen und das hat dann zu einer mega Verspannung geführt und zu einer Situation, wo ich dachte, hey, also was mache ich denn da eigentlich? Und dann hat meine Frau mir den Film Alphabet, Angst oder Liebe gezeigt, den ich sehr, sehr schätze und ich auch allen empfehlen möchte. Und dann bin ich wieder zurück zur Schule gekommen und habe dann einfach wirklich Interesse und Neugier der Kids versucht ins Zentrum zu stellen. Und das hat dann einen riesen Elternaufstand provoziert und man ist mitten im Schuljahr auseinandergegangen dann. Und ich habe mich beruflich reorientiert, nur um dann später wieder zurück in die Schule zu kommen. Aber den Weg, den musste ich mir ziemlich erbauen, bis ich halt an dem Ort angelangt war, dann der, wie gesagt, stimmig ist. Aber so diese Dissonanz mit dieser Klasse und dieses Erlebnis und das Fast-Burnout, würde ich mal sagen, war der Moment, als ich erkannt habe, es muss sich vieles verändern.
Du hast den Film Alphabet erwähnt, ich erinnere mich, ich habe ihn damals in Basel, ich glaube im Kino Scala heißt es, gesehen und dann später auch in Luzern bin ich ein zweites Mal den Film mit Kolleginnen und Kollegen schauen gegangen und dort drin wird ja quasi der Rahmen gezeigt, die große Herausforderungen an den verschiedenen Orten der Welt, wie es in Sachen Bildung gerade läuft. Und wenn wir jetzt den Fokus ein bisschen auf die Schweiz ausrichten, wenn du in deinem Umfeld umher siehst, welche Ursachen erkennst du dort für dieses doch deutlich hohe Burnout-Risiko bei Lehrkräften? Sind es eher die strukturellen Rahmenbedingungen? Sind es die persönliche Überlastung, die Situation in einer sehr speziellen Gruppe oder Klasse oder eine Kombination von allem?
Ja, letzteres. Also es ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung, oder? Wie kommt das? Es ist Überlastung und ich glaube, das gesamte Schulsystem ist überlastet. Und das sind natürlich soziokulturelle Dynamiken auch am Werk, oder? Also die Schule ist ein sozialer Schmelztiegel, oder? Alle kommen dort irgendwie zusammen, man versucht das zu jonglieren, diese unterschiedlichen Herausforderungen der Kids und Familien. Die Familien sind zum Teil heute verspannter als früher, oder? Weil wir wieder in eine Unsicherheit reinrutschen. Wir sind momentan unterwegs in einer Teuerung. Die globalpolitische Situation ist auch nicht mehr so sicher wie noch vor 10, 20 Jahren. Und das macht den Leuten Angst. Und gleichzeitig haben wir die Globalisierung. Man versucht immer mehr irgendwie reinzustopfen in die Schule, oder? In den letzten 7 Jahren rund hat man gesagt, MINT-Kompetenzen sind total wichtig, alle müssen programmieren lernen etc. Und mit dieser halt, würde ich mal sagen, didaktischen Übersättigung auf allen Ebenen, führt das halt dazu, dass dieser soziale Dampfkochtopf Schule langsam halt zumindest stark pfeift und wenn nicht sogar sich ausdehnt, weil einfach das immer heißer kocht, oder? Und ja, also Schulabsentismus ist ja ein großes Thema, die Gesundheit von Kindern momentan, immer mehr verweigern auch die Schule. Die Kinder, die sind das schwächste Glied im System, oder? Die knackt es irgendwie zuerst. Und dann gleich danach sind es irgendwie die Lehrpersonen, die auch einem massiven Druck ausgesetzt sind von Erwartungen der Eltern, von Erwartungen der Gesellschaft, Politik, Erwartungen überall, Erwartungen an sich selbst. Und das führt zu diesen Herausforderungen, die wir immer stärker haben.
Nils, es gibt ja da auch Zahlenmaterial, es gibt Empirie, du hast den Schulabsentismus erwähnt. Natürlich wird das immer besser erfasst und die Zahlen zusammengetragen, aber da gibt es einen Wachstum, mehr Kinder, Jugendliche, die ausscheren, die sich verweigern, die nicht mal alle paar Monate mal einen Tag fehlen, sondern praktisch jede Woche. Und gleichzeitig in unserer Gesellschaft beobachte ich auch viel Diskussion und Debatte über Achtsamkeit, Resilienz, auch das Stichwort Selbstfürsorge wird ständig rumgereicht und oft auch als Schlüssel propagiert, um mit Stress oder Belastung umzugehen. Und das sind ja alles so Mechanismen oder Hinweise, man soll individuell, und manchmal denke ich auch, man soll individuell mit der Herausforderung gehen und manchmal denke ich auch, das System will sich da fein raushalten und eben die strukturellen Herausforderungen, Fragen nicht anpacken. Und ich kann mir vorstellen, für Lehrkräfte klingt das einerseits wichtig und notwendig, sich vielleicht mit diesen Möglichkeiten zu beschäftigen von Achtsamkeitspraxis oder Resilienz. Aber reicht Selbstfürsorge in der Regel doch alleine nicht mehr. Wie siehst du dieses Spannungsfeld, Nils? Welche Rolle kann Selbstfürsorge wirklich spielen und wo stößt das Ganze an seine Grenzen?
Das ist halt einfach wieder etwas mehr, oder? Also wenn dann irgendwie gezwungene Selbstfürsorge stattfinden soll, irgendwie zum Zeitpunkt X, dann ist es halt nicht wirklich hilfreich, oder? Sondern man sollte sich vielleicht, also Selbstfürsorge bedeutet für mich, dass man sich kennt, dass man seine eigene Bedürfnisse kennt und seine eigene Integrität auch wahrt, oder? Um da Jesper Juhls Werte herbeizuziehen. Und das bedeutet halt, dass man auch selbstbestimmt vielleicht mal rausgehen darf, wenn das gerade notwendig ist. Aber wir sind halt in der Schule in einem durch und durch fremdbestimmten Rahmen und du weißt das auch, oder? Wir strecken auf, um zu fragen, ob wir aufs Klo dürfen.
So. Ist ja absurd,
und
oder?
Und dann ist für mich einfach völlig absurd, dass man dann sagt, ja gut, jetzt brauchen wir einfach nur Schulfach Glück, bisschen Achtsamkeit, bisschen Selbstfürsorge, so, geht für mich in die falsche Richtung. Nicht, dass das inhaltlich nicht gut wäre. Alles, was der Lehrplan will, ist inhaltlich gut. In einer Form. Es macht Sinn. Da sind viele tolle, intelligente Menschen zusammengekommen, die haben sich überlegt, was braucht man. Aber nicht jeder braucht alles und schon gar nicht kann jeder alles zu Zeitpunkt X irgendwie verarbeiten. Und an diesem Knackpunkt sind wir jetzt als Systemschule angelangt. Und da stellen sich für mich halt nicht Fragen wie, okay, wie bringen wir jetzt Achtsamkeit in die Schule, sondern wie machen wir didaktische Reduktion, um auf deinen Podcast-Titel zurückzukommen. Wie können wir Inhalte rausstreichen und reduzieren, um wirklich auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Und dann Raum zu bekommen für Selbstfürsorge und Achtsamkeit.
Das spricht mir natürlich sehr nach meinem Herzen, weil didaktische Reduktion, das heißt diese bewusste Auswahl oder auch Fokussierung, machen wir sehr oft, um tatsächlich Freiräume zu erreichen, Freiräume zu schaffen, wo wir dann Lernprozesse anstoßen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ich mache ein Beispiel, eine Exkursion. Das dauert ein bisschen länger als nur eine Stunde, weil man muss sich auf den Weg machen. Man besucht einen anderen Ort. Man bereitet sich vor auf diese Exkursion. Man hat vielleicht Fragen formuliert und vor Ort ist vielleicht so interessant, dass man noch eine halbe oder eine ganze Stunde oder einen halben Tag anhängt. Ganz einfach, weil eine Dynamik entsteht, die so lehrreich und so interessant ist. Und die Kinder oder Jugendlichen oder Erwachsenen auch begeistert. Und wenn ich jetzt von Begeisterung den Bogen schlage, ich habe ja im Vorfeld einiges gelesen über das Lernhaus Sohle, wo du als Pionier da vorangeschritten bist und damit auch so einen Ort geschaffen hast, in dem das Lernen ganz anders gedacht wird. Vielleicht magst du den Zuhörenden hier aus Deutschland, aus Österreich, in der Schweiz erzählen, was ist das Besondere an diesem Lernhaus Sohle und wie wirkt sich diese alternative Lernkultur auf die Gesundheit der Lehrpersonen aus?
Ja, also danke für den Steilpass. Wir haben ja heute Montag, als wir diesen Podcast aufnehmen. Und meine Tochter hat gestern Abend noch ihre Freundinnen angerufen und gesagt, hey, gell, vergesst nicht, morgen ist ja Schule. Und ihr wisst, wir haben das schon gespürt, es findet das ESAF statt. Das ESAF ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Und das ist riesig. Und das ESAF ist direkt neben dem Lernhaus Sohle. Okay? So, also da laufen jetzt schon im Vorfeld Tausende von Menschen vorbei. Und die Kids haben gewittert, dass man da Big Business machen kann. Also haben sie für heute eingeplant, dass sie Eistee mischen, und Kuchen backen und einen Stand machen und verkaufen. Und jetzt haben sie gestartet heute Morgen damit und gestern haben sie auch schon zu Hause gebacken etc., Tisch aufgestellt und haben jetzt einfach mal so kurz 380 Franken Umsatz gemacht an einem Nachmittag. So. Und das hat eine riesen Dynamik gegeben. Dann haben noch Kids angefangen irgendwie oder selbstgenähte T-Shirts und so weiter und so fort sind da ausgebreitet und verkauft worden. Und das ist diese Eigendynamik, die stattfindet im Lernhaus Sohle und die Platz hat. Und ein anderes Beispiel, ein anderer Schüler, der war mal unterwegs, hat auf dem Straßenrand hat er so ein Velo gefunden, da stand gratis, mitnehmen und das war halt ziemlich kaputt. Und der hat das eine Woche lang komplett zerlegt in alle Einzelteile, also die Gangschaltung auch, oder alle Zahnräder auseinandergenommen, Rahmen neu besprüht, alles wieder zusammengesetzt, eine Woche lang, komplett. Und dafür muss man sich die Zeit auch nehmen dürfen. Oder? Und jetzt fragen sich vielleicht einige, ja, aber gut, aber wie machen wir das jetzt mit Mathematik? Ist ja irgendwie 5 Lektionen Mathematik müsste man ja machen pro Woche etc. Und ich sage dann wieder, ja, also wenn man halt das Vertrauen gibt und diesen Lernprozess aus der Metaperspektive betrachtet, dann ist da ganz viel Mathematik drin, oder? Es wird gerechnet, verkauft, Businessstrategien verhandelt etc. Diese zentralen Kernkompetenzen, die so unsere Tools unserer Kultur sind, Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch, die kann man ja nicht lernen, weil man hat überall Reibungsfläche dafür. Und wenn man jetzt diese Reibungsfläche zulässt, dann kann halt echte Kompetenz entstehen. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist weg von Vermittlung. Ich mache jetzt ein künstliches Setting, bereite das vor und dann muss ich irgendwie 20 bis 25 Kinder mit irgendwelchen Machtinstrumenten dazu zwingen, dass sie jetzt nicht irgendwie wegträumen oder davonlaufen, so hin zu Neugierde und hey Nils, kannst du mir kurz helfen, Tisch raustragen, wie würdest du das machen, wir müssen das anschreiben, komm, wir machen Plakat etc. Und dann kann ein ganzer Tag vorbeistreichen, wie heute bei mir, ohne Pause. Ich habe noch so 4:05 habe ich gedacht, shit, Podcast mit Ivo, 10 Minuten kann ich mich noch vorbereiten, keine Pause den ganzen Tag, aber ich bin mega fit. Und ich habe eine Lehrperson, die kommt jeweils von der Grenze zu Deutschland hier bei uns arbeiten, zu einem reduzierten Lohn, weil wir unsere Privatschule allen zugänglich machen und nicht staatlich finanziert werden und darum auch nicht volle Löhne zahlen können, auch uns selbst nicht. Und der hat den Burnout und er kommt freiwillig hier arbeiten und findet es einfach nur geil. Und das kann passieren, oder?
Nils, wunderbar. Dieses Bild, das du hier zeichnest, das eidgenössische Schwingfest, das ja nur alle paar Jahre stattfindet und dann die Kinder die Chancen widmen, eine Art Businessplan schon mal aufsetzen und wild in den Verkauf gehen. Und auch das Bild mit diesem jungen Menschen, der da ein Fahrrad wieder zur Fahrtüchtigkeit transformiert, dekonstruiert und rekonstruiert. Das hat ja viel mit Konstruktivismus zu tun. Und insgesamt finde ich ja dein Konzept von Creative Learning wirklich hochattraktiv. Ich habe es auch jetzt wieder herausgehört, das klingt nach Leichtigkeit, das klingt nach Freude, die so wichtig sind für den Lernerfolg. Aber ich will dir hier mal die kritische Frage zuwerfen. Letztendlich bedeutet Lernen doch auch Herausforderung. Lernen bedeutet Wagnis, Lernen bedeutet Anstrengung und ganz einfach dranbleiben. Und Nils, wie können Elemente von diesem Konzept von Creative Learning, das du uns hier so schön vorstellst, wie kann dieses Konzept vielleicht helfen, den Druck und die Schwere im Lehreralltag zu reduzieren und gleichzeitig den Lernerfolg bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu verbessern?
Hey, das ist eine spannende Frage und da möchte ich gleich mal noch differenziert hinschauen, weil nur wenn man selbstbestimmt seine Lernumgebung auswählt und seine Themen auswählt, bedeutet das ja nicht, dass man nicht dranbleiben kann. Umso mehr bleiben sie dran und überwinden Hindernisse, oder? Also ich erinnere mich ans Fahrrad und dann musste man irgendwie die Pedalen rauslösen, da braucht es ein Spezialwerkzeug etc. Und wie kann ich jetzt das machen? Und ah, das geht nicht auseinander und dann muss ich dort vorbei und nachfragen. Und das ist ja mit so vielen Lerneffekten, ist das verknüpft, oder? Und heute hat auch mein Sohn versucht, eben T-Shirts zu verkaufen und daneben war der Stand mit Getränken und Rouladen und etc. Und er hat gesagt, ich verkaufe nichts, sie verkaufen, Mann, geht ja nicht und so. Und wie mache ich das? Und dann war ich so, hey, du musst halt den Leuten sagen, hey, das ist super Bio-Baumwolle, mega günstig für das, was man dafür bekommt. Du musst sie ansprechen und das ist dann der Lerneffekt mit da drin, oder? Und wenn man halt so flexibel auf diese Situation eingeht und halt wirklich dem Leben seinen Lauf lassen darf, dann hat es ja zahlreiche Lerneffekte da drin. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass das Leben ein Ponyhof ist und dass die Kids verweichlichen etc. Das sind ja immer diese Ängste, die da sofort dann aufkommen. Ja, aber man muss doch lernen, etwas zu tun und so weiter. Und die größten Konflikte gab es am Schluss mit, wer bekommt jetzt wie viel Geld von dem, wer hat was gemacht? Und dann muss man sich zusammen am Tisch hinsetzen und verhandeln und ausdiskutieren und Spannungen aushalten und hey, das ist alles ganz natürlich mit dem Leben verbunden. Und trotzdem ist es im Endeffekt leicht und manchmal schwer, wenn es Konflikte gibt. Und im Endeffekt geht es aber psychisch allen besser dabei, weil halt eben diese Konflikte und die Spannungen auch ihren Raum bekommen dürfen und weil man nichts erzwingen muss, das künstlich ist und dass man merkt, das hat gar keinen Effekt, aber ich muss es irgendwie durchziehen. Das ist ja das. Und Burnout habe ich auch schon gehört, den Vergleich, niemand brennt aus, sondern they bore out, man langweilt sich aus, oder? Also man muss irgendwelche dummen Tätigkeiten machen, die gar nichts mit einem direkt zu tun haben, wo man merkt, das ist irgendwie nicht stimmig, passt nicht, funktioniert nicht, aber trotzdem zwingt man sich irgendwie dazu und im Endeffekt steht man da und denkt so, wow, pff, mega Energieverlust, oder? Und ich glaube, wenn man halt das macht, wo man wirklich dafür brennt, und dann kann erstens ein Funke springen, nur so können wir irgendwas vermitteln anderen Menschen, und andererseits ist man dann halt auch bei sich und in seiner Mitte, und es geht einem letztendlich besser.
Eine schöne Metapher, und wir wollen in der Bildung ja letztendlich das Feuer weitertragen, nicht die Asche weitergeben. Und ich spüre das Feuer bei dir, bei eurem Projekt Lernhaus Sohle. Und ich wäre natürlich nur als Beobachter schon mal sehr gern dort dabei gewesen, wenn die Kinder diesen Stand aufgezogen haben und ihre Getränke oder ihre Kuchen unter die ersten Gäste beim Nationalen Schwingerfest da verteilten und verkauften. Und ich weiß von dir auch, Neil, du plädierst ja für Wahlfreiheit und Bildungsgutscheine. Und hier interessiert mich von dir zu hören, ein pluraleres Bildungssystem, würde das auch die Belastung von Lehrkräften senken, weil beispielsweise mehr Passung zwischen Schule, Lernenden und Lehrenden entsteht? Was denkst du darüber?
Unbedingt, und danke, dass du den Punkt aufbringst, weil das ist auch so ein zentraler Aspekt. Ich habe ja auch, es gibt so diese SRF-Doku über mich, wo ich gnadenlos gescheitert bin, meine innovativen Bildungsgedanken in die Schule reinzubringen. Da fanden andere Leute, das ist zu innovativ oder Innovation, die irgendwie grenzsprengend ist, und haben dann rebelliert. Und dann sind wir auch alle zusammen in eine Auflösung dieses Vertrags reingelaufen, oder? Und das kann dann durchaus auch sehr psychisch belastend sein für Lehrpersonen. Und ich glaube, in jeder Klasse gibt es irgendwie 1-2 Familien, da ist es schwierig, aus was für Gründen auch immer. Und wenn da ein bisschen mehr Freiraum da wäre, dass die wechseln können, dann würde es einfach für alle entlastet. Und deshalb glaube ich einfach, wir können letztendlich niemanden zum Glück zwingen. Es wird Leute geben, die hören sich den Podcast an oder haben bis hier gehört und denken, hey, der spinnt ja, was er macht. Und andere sind begeistert. Und ich glaube, wir kommen nur einen Schritt weiter, wenn wir das akzeptieren, dass wir alle vielfältig sind und dass es darum vielfältige Bildungsräume braucht.
Du hast diese vielbeachtete Doku, die SRF-Doku über die Waldner-Schule erwähnt. Wir werden unten im Podcast, so wie immer, die Links dann dort aufsetzen zum bereits erwähnten Film Alphabet und eben zu diesem Dokumentarfilm. Und hier werde ich ein bisschen persönlich von den Fragen und stelle dir die Frage, ja, wie machst du das selber? Wie hast du das gelernt, mit solchen Belastungen umzugehen, mit Scheitern oder mit Widerstand? Was hast du daraus gelernt?
Wow, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich daraus gelernt habe oder wie ich das gelernt habe. Ich glaube einfach, ich bin von meinem Naturell her halt jemand, der Grenzen sprengt. Im positiven Sinne habe ich das Gefühl, indem ich halt mir die Fragen stelle, wie könnte es anders sein, hinterfrage. Und dann, wenn man halt Dinge anders macht, als sie gewohnt sind, läuft man in Wände rein. Und ich glaube, wenn man das wiederholt macht, dann tut es einfach immer ein bisschen weniger weh am Schluss. So. Und ich bin doch schon auch schon 36. Also ich glaube, früher hat mir das auch schon mehr weh getan als vielleicht heute. Und also trotzdem, ich meine, Wald war ein Schock. Auch die Landsgemeinde, als ich da vom Speakerpult runtergeholt wurde, war wieder ein Schock. Das braucht dann schon auch ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, um sowas zu verarbeiten. Also ich bin kein Übermensch. Ja, aber ich bleib dabei. Ich glaube, wenn man sich in die Arena wagt und sich einsetzt für etwas, dann wird man auch geschlagen. Und das muss man irgendwie einfach akzeptieren können und dann wieder aufstehen und weitergehen.
Nils, ich spann den Bogen ein bisschen größer in unserem Gespräch heute über das Thema Lehrer-Burnout. Ich beobachte da draußen in der Wirtschaft auch, dass immer mehr Angestellte realisieren, dass sich was ändern muss, dass die Situation verbessert werden muss. Sie fordern kürzere Arbeitszeiten, bessere Rahmenbedingungen, mehr Gesundheitsschutz. Und wenn wir das jetzt so vergleichen, die Wirtschaft draußen und die Situation in den Schulhäusern, in den Bildungsorganisationen, bei Lehrpersonen kommt noch der enorme gesellschaftliche Erwartungsdruck hinzu. Und meine Frage an dich ist, Nils, wie politisch ist das Thema Lehrergesundheit in diesem Kontext? Braucht es konkrete Reformen bezüglich Arbeitszeit? Braucht es Veränderungen bezüglich Klassengröße oder Bezahlung, damit Prävention nicht ein reines Lippenbekenntnis bleibt, sondern die Wirkung auch entfaltet?
Ich glaube halt, dass diese Maßnahmen, die du gerade vorgeschlagen hast, gerade in dem Moment einer globalen Lehrerknappheit nicht unbedingt umsetzbar sind, oder? Also die Ressourcen sind zu wenig. Und ich glaube, wir können eigentlich nur innerhalb des Lehrplans, des Systems Schule etc., des Leistungsdrucks abbauen. Und weil da halt nicht alle mitmachen, braucht es halt solche Freiräume, solche Pionierklassen, Creative Learning Spaces, sage ich auch oft. Das ist der Podcast, den wir auch starten werden, heißt so letztlich, wo experimentiert werden kann, wo man in diesem Modus auch arbeiten kann und wo sich zeigen kann, ob diese neuen Lernräume dann halt in Zukunft resonanzfähig sind. Und ich glaube, es wird viele Leute, würde es da reinziehen, sowohl Kinder, Familien wie auch Lehrpersonen. Aber man muss das halt ermöglichen und man muss die Gesetze entsprechend anpassen, dass mehr möglich wird, dass man nicht so viel Zwang hat. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kriegen wir insgesamt ein zukunftsfähiges Schulsystem. Weil du sagst, die Wirtschaft, es wird dort auch gefordert, etc. Die Leute sind überlastet, die Wirtschaft verändert sich gleichzeitig aber auch, oder? Es wird immer mehr automatisiert und ändern sich auch die Anforderungen, was braucht's, oder? Ich glaube, in diesem Takt, wie Schule heute funktioniert, wie wir versuchen, eben durch Fremdbestimmungen irgendwelche Standards zu setzen, von denen wir dann sagen, ja, das ist genügend oder gut oder sogar sehr gut, das ist in dieser Zeit heute nicht mehr so gefragt wie früher. Weil diese Arbeiten, wo diese Kompetenzen gebraucht wird, dass man sich unterordnet, machen in Zukunft Algorithmen oder Roboter.
Nils, ich spüre bei dir, du brennst für das Thema, du hast viele Erfahrungen, einen kritischen Blick auf die Situation. Und stell dir jetzt vor, bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, da hören uns viele Lehrkräfte, Bildungsfachleute, Berufsschullehrende hören uns zu. Und angenommen, da draußen ist jetzt jemand an den Apparaten, der sich überlegt, ja, in 3, 5, 6 Jahren werde ich pensioniert. Was wäre deine Empfehlung, was wäre dein Hinweis, dass diese Kollegin oder dieser Kollege wieder mehr Gesundheit und Sinn in die Gesundheit schützen und mehr Sinn in seinen eigenen Berufsalltag holen kann?
Hey, schau Alphabet. schau dich um, es gibt schon viele tolle neue Lernräume. Sprich laut drüber, wie du gerne arbeiten würdest, wenn dich das fasziniert und dann mach's einfach, starte einfach. Vielleicht läufst du in die Wand, vielleicht gibt's dann auch die dringend benötigte Pause. Und dann findest du deinen Ort und deine Wirksamkeit.
Wunderbar. Nils, gegen Ende von meinem Podcast fasse ich immer so ein bisschen zusammen, was sind die 3 wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können. In diesem Gespräch war es eine Herausforderung für mich, weil es sind ganz viele Impulse gekommen. Ich beginne gleich mal mit dieser Empfehlung, die du wirklich für den Film Alphabet, ich glaube Wagenhuber hat der Filmemacher geheißen.
Erwin Wagenhofer,
danke für die Präzisierung. Und dort wird eben aufgezeigt, was auch noch möglich wäre und wo wir Inspirationen holen. Das heißt Filmempfehlung Erwin Wagenhofer, Alphabet. Und dann möchte ich als 2. Erkenntnis heute mitnehmen diese Creative Learning Spaces. Du hast das vorgestellt mit den Kindern und Jugendlichen, die da selber einen Marktstand aufbauen und sich überlegen, wie sie diese 10.000 Besucher am Sportfestival da begeistern können und auch ein bisschen Umsatz generieren.
Und am Wochenende sind sogar 400.000, sorry.
400.000, ich habe keine Ahnung, wie viel dieses Jahr da hingehen, aber fantastisch. Fast 500.000, die dort vorbeischauen. Das sieht nach einem schönen Geschäftsmodell aus, weil Durst wird sicher mit auf dem Platz als Phänomen auftauchen. Und diese Learning Space brauchen natürlich Leute, die auch was wagen. Du hast auch gesagt, wer in die Arena steigt, muss damit rechnen, dass er sich 2, 3 Schrammen holt. Aber das kann natürlich auch Freude machen, Spaß machen, da mal reinzusteigen und zu schauen, welche Resonanz sich daraus entwickeln lässt. Und schließlich als 3. Punkt habe ich notiert, Gesetze und Rahmenbedingungen müssen auch geändert werden. Freiräume brauchen politische Entscheidungen, damit eben Eltern und Kinder und Jugendliche auch mal etwas ausprobieren können und man dann später vergleicht, was sind die Ergebnisse, was sind die Erkenntnisse, was könnte man aufs große ganze System vielleicht auch übertragen. Nils, cool. Gibt es weitere Ideen, gibt es Ergänzungen von dir? Was denkst du dazu?
Hey, nein, ich fand es einfach mega schön, mit dir zu reden und ich hoffe, dass die eine oder andere Person da ein bisschen Inspiration auch tankt und vielleicht sogar bei uns mal reinschaut, wer weiß.
Diese Gelegenheit gibt's auch. Auf eurer Webseite, nehme ich an, finden sich die Termine und Daten,
absolut,
wenn das am einfachsten möglich ist. Und das bringt mich gleich zur Schlussfrage, die ich hier immer stelle. Nils, wie kann man sich mit dir verbinden? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Zwei Dinge hast du gesagt, soll ich sagen, also Webseite lernhassole.ch oder LinkedIn Nils Landolt findest du mich, und am liebsten habe ich aber, wenn mich die Leute anrufen, die Telefonnummer findest du auch, wenn du nach den zwei Kanälen suchst. Also mach's einfach.
Just do it. Nils, vielen Dank für die Zeit, die du mir geschenkt hast hier für dieses Gespräch, und ich wünsche dir, den Kolleginnen und Kollegen beim Lernhaus Sole und den Kindern und Jugendlichen natürlich weiterhin alles Gute.
Hey, danke ganz herzlich, Ivo. War mega schön, mit dir zu reden. Das wünsche ich dir alles auch. Bis bald.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.